erzähl mir doch, was ihr wollt. Aber es gibt wirklich wenig Geileres als an so einem wunderschönen Sonntag wie am letzten, bei strahlendem Sonnenschein mit über 10'000 Nasen im Stadion zu sein und Fußball zu schauen. Das Einzige, was noch so ein bisschen halbwegs an das reinkommt, ist in der Woche darauf dann mit den Kollegen am Stammtisch zu hocken und zurückzuschauen und über Fußball zu diskutieren. Das machen der Fabio und ich jetzt dann auch gerade. Und damit es nicht gerade thematisch so kitschig bleibt, haben wir uns überlegt, dass wir uns gegenseitig mal unsere Top 3 Hassspieler aufzählen. Das heisst, Spieler, wo uns so richtig Gallen raufkommt. Vermutlich hast du auch gerade spontan den einen oder anderen Spieler im Kopf. Lass uns mal an, vielleicht sind es die gleichen. Falls nicht, sind wir natürlich interessiert, wer das deine Spieler sind, wo du nicht kannst ausstehen. Schick uns doch das am besten auf Instagram oder Twitter oder schicke Flaschenpost oder Brieftube, keine Ahnung. Wir sind gespannt. Da kommt der Fabio, also legen wir los. Und da sind wir. Heute, diese Woche am Stammtisch, sind wir das zweite Mal wieder. Und oh Wunder, der Adi ist schon mal nicht da. So die Konstante in unserem Stammtisch.
Zum ersten Mal?
Ja, das zweite Mal. Einen haben wir auch schon das zweite gemacht. Das war ein Interview mit Fußball-Glier, mit dem Thuner Podcast. Dort Podcast-Projekt. Sehr, sehr cool gewesen. Auch von dem her beste Voraussetzungen für einen guten Podcast heute.
Glaube auch, ja.
Ja, genau. Also, aber wir fangen doch mal ganz harmlos und sanft an mit dem Mitbringsel. Und wenn wir noch zu zweit sind, lasse ich dich zuerst mal doch ein bisschen erzählen, was du uns so mitbringst aus der letzten Woche.
Das ist aber nett von dir. Und uns wird, glaube ich, das England-Thema ein bisschen fehlen heute.
Da die nicht ja, da ist. Richtig, Adi. Darum hast du etwas gebracht aus England?
Nein. Ja, es hat viel Geld am Wochenende, wo los war. Und schwierig war, mich zu entscheiden. Für was? Aber bei mir war es lustig, etwas Lustiges. Und zwar hatte ich das Gefühl, oder hat sich Lokomotive Moskau in der Euroleague gegen Galatasaray, glaube ich, ein bisschen unterfordert gefühlt. Auf jeden Fall steht vor dem Spiel auf der Leinwand, auf der Anzeigetafel, eine Startaufstellung von Galatasaray Istanbul gestanden, im Goal mit Manuel Neuer, in der Verteidigung mit einem Philipp Lehmann, Goretzka hat gespielt, Müller hat gespielt und so weiter. Und der Alaba hat sogar auch noch drauf geschafft. Ich glaube, die haben einfach aus letzten Jahren irgendwie eine Mannschaftsaufstellung vom FC Bayern reinkopiert. Wobei der Trainer ist dann wirklich der Fatih Terim gewesen. Sehr dubios, sehr spannend, was die da auf die Anzeige
geknallt haben. Aber ja. Spannend.
Viele wahrscheinlich haben das Gefühl gehabt, hey, jetzt spielen wir halt gegen die und schauen wir mal.
Aber du hast keine Begründung nachher gehört oder eine Entschuldigung oder eine Erklärung oder irgendetwas?
Nicht wirklich. Sehr wahrscheinlich gehe ich davon aus, ist es ein Problem, das sie in der IT hatten oder irgendwie so etwas. Aber spannend, dass es einen Moment gibt. Es gibt immer wieder so technische Pannen und die ist jetzt einfach sehr speziell gewesen. Vor allem eben, dass der Trainer dann trotzdem gestimmt hat, die Mannschaft gestimmt hat.
Ich habe immer gemeint, aus Moskau bzw. aus Russland kommen all die Hacker, die da alles durcheinander bringen, aber offenbar wären die vielleicht auch dort vor Ort.
Also wenn es gute Hacker gewesen wären, hätten sie ja die guten Spieler zu ihrer eigenen Mannschaft da.
Das ist wahr. Nachwuchsgarten.
Hat mich immer zum Schmunzeln gebracht. Und
auf jeden, definitiv. Mein Mitbringsel leitet schon so ein bisschen die Superliga ein, wo wir nachher darüber reden werden. Und zwar müssen wir einfach das kurz in diesem Segment noch reinbringen. Es ist zwar jetzt schon wieder ein alter Kaffee, weil es ist die vorletzte Runde gewesen, aber ihr mögt euch alle erinnern, wir haben Skandal um Skandal um Skandal gehabt bei den Schiedsrichtern. Die grössten Schiedsrichter-Skandal sind beim Spiel St. Gallen gegen Servette gewesen und auch bei IB gegen Luzern, so rum ist es gewesen. Hat ein Goal nicht beziehungsweise ein Goal aberkannt worden, wo eins gewesen wäre. Und das hat hohe Wellen geworfen und ich denke auch zu Recht. Obwohl man als Luzerner natürlich nicht ganz unglücklich war und ich glaube auch St. Galler hätte gut können damit leben. Aber jedenfalls, wir haben es mitbekommen, der Schiri, der das Spiel St. Gallen gegen Servette gepfiffen hat, der Piccolo, ist suspendiert worden, darf in Zukunft jetzt mal die nächsten paar Spiele nur in der Challenge League pfeifen. Und der Wermelinger hat sich dann noch zu Wort gemeldet, also das heisst der Schiri-Chef hier, und hat das ein bisschen probiert zu begründen. Ich weiß nicht, hast du es auch mitbekommen? Hast du es auch gelesen?
Ja, habe ich. Und hast du das so schlüssig gefunden?
Ja, also es ist, eben, er sagt halt, mir ist es nicht so klar gewesen, aber er zeigt eigentlich ein bisschen eine Überforderung an dem Warpult auf, wo ich so sage, okay, es war die eine Szene gewesen, man schaut die noch an und dann kommt die zweite und dann kann man die nicht auch anschauen. Und dann geht halt so etwas drunter und drüber. Und das ist,
also, von falschen Bildern so haben sie auch noch geredet, oder? Also,
ja, also wenn das wirklich so ist, dann ist ja sämtliche Hoffnung, die wir in Wahr gesetzt haben, die Woche Hoffnung in Wahr gesetzt haben, ja völlig fehl am Platz, weil da muss man sagen, hey Freunde, dann machen sie es richtig und machen sie es professionell oder machen sie es gar nicht.
Ja, aber der arme Herr Piccolo hat jetzt einfach seine Kopf müssen herhalten, dass man das Gefühl hat, sie machen etwas.
Wobei, bei ihm muss man natürlich schon ergänzend noch sagen, dass er ist ja vom VAR ja noch darauf hingewiesen worden und er hat sich ja offenbar gegen die Entscheidung vom VAR und gegen die offiziellen bzw. auch die offensichtlichen, so muss ich sagen, Fernsehbilder dann auch gesträubt.
Ist jetzt aber in dieser Runde ja auch wieder ein bisschen vorgekommen. Also,
genau. Er hat dann nachher so als Begründung gesagt, er sei halt wie von seiner eigenen Entscheidung beeinflusst gewesen. Was ich eine recht geile Antwort gefunden habe. Ja, aber eben, also wenn dich deine eigene Entscheidung so beeinflusst, dass du nachher nicht mehr kannst anschauen kannst, dann brauchst du ja keine Wahr. Aber dann tust du am besten in einer Liga pfeifen, wo es keine Wahr gibt. Meine Meinung.
Auf jeden Fall sehr speziell und ja, schauen wir, wie das die Posse da weitergeht.
Genau, und startet doch mal Vollgas in den 11. Spieltag von der Superliga. Und wir starten wieder chronologisch, das heisst vom Datum her. Und das hat angefangen mit IB gegen Lausanne. Dort hat es mal damit angefangen, dass IB viele Wechsel hatte zum letzten Spiel in der Europa League. Man hat den Hefti, Soleimani und Bambini und den Siero reingebracht und hat dann auch gerade mal mit viel Druck gestartet.
Ja, und der Start ist ja dann auch gelückt. Wobei das Goal sensationell ausgespielt war, wo sie geschossen haben, Hefti. Er hat genau so Welle, dass ihn der Montero anschießt und dass er dann genau so ins Goal reingeht. Sehr geiles, ja. Sehr geile Szene, kurios, bis zum geht nicht mehr.
Oh. Und es war sein erstes Goal in der Super League. Ja. Also die Saison, so muss ich sagen, natürlich. Ja.
Der Abwehr sieht aber nicht wirklich sattelfest aus. Sie schwimmen ja alle dahinter. Der eine müsste ihn schon weghauen, trifft ihn nicht, der andere rutscht aus und der dritte haut ihn dann schießt ihn heftig. Ja, so darfst du nicht verteidigen in der Super League. Aber
eben einfach weg, irgendwo einfach weg mit dem Ball, aber eben dann halt gleich nicht aus der Fahrzone rausgebracht.
Ja, aber es hat etwas ausgelöst. Es hat etwas ausgelöst, das Goal, oder?
Ja, sie sind nachher stärker geworden. Lausanne ist nachher bis zur Pause klar stärker geworden.
Vor allem da, das Duo am Duni Puertas. Recht gut in Form. Und voll. Ja.
Ja, und dann ist er dann auch relativ schnell zum 1-1 gekommen. Drasi verteidigt im Aufbauspiel den Ball gegen Soleimani im Mittelfeld. Amdouni spielt super, spielt gegen die super gestaffelte IB-Abwehr im Doppelpass mit dem Puertas und dann lässt er Camara stehen und schiebt freistehend vor dem Vollballmoos rechts unten ein. Auch sehr, sehr stark gewesen.
Ja, so muss man das machen. Genau so kommt man durch gegen eine gut massierte Abwehr, die IB definitiv hat. Wobei eben, sie ist ein bisschen verwirbelt worden, aber trotzdem, also, ja, sensationelles Goal.
Also sehr hochstehend rausgespielt, ja, wirklich. Und genau. Das würde man Lausanne nicht so geben im Moment.
Ja, es ist ein bisschen spannend, oder? Also es sind alle die Mannschaften, die so ein bisschen unten sind, habe ich das Gefühl, spielen eigentlich nicht schlechten Fußball, so wie man es würde denken in der Abstiegsgefahr. Aber da kommen wir später auch wieder zu. Aber Lausanne spielt, also einen guten Fußball.
Also, ja, und ich finde, sie werden auch besser.
Ja, sie haben die Mechanismen, die ich am Anfang schon gesagt habe, die sie jetzt nicht gehabt haben unter dem neuen Trainer, mit dem neuen Team. Ich finde, sie finden immer besser zueinander. Mhm. Das macht ein bisschen Angst.
Ja, wenn man selber nicht drunter ist. Eben, du hast vorhin schon gesagt, Puertas Amdouni. Und ich meine, Zeki Amdouni im Augenbald, der U21-Nationalspieler von der Schweiz. Ja, und hat jetzt schon mehrere Goal für die Nazi erzielt. Also aktuell Quali schon 3 Goal in 3 Teileinsätzen. Ist noch nicht ein Stammspieler, aber er trifft dort sehr regelmäßig. Also von dem her, Das ist ein Diamant da, wo man was zu schleifen geht.
Apropos Diamant, sollte ich IB in der Hälfte, dann hat er einfach einwechseln. Ist ein Elia gekommen und vorhin noch den Kanga gebracht. Und ich habe das Gefühl, dann ist IB schon wieder stärker geworden. Man hat gemerkt, es hat etwas ausgelöst, die Wechsel.
Und genau, logisch, also Kanga nimmt den Ball mal wunderschön in der Drehung auf der Höhe von der Abwehrlinie ab, aber trifft das Goal nicht ganz. Jedem anderen wäre es schwindelig geworden von dem Dreier schon. Aber es war sehr schön gewesen, wenn er den Ball dann gleich noch mitnimmt. Ja, und dann nachher irgendwie, eben, dann hat es Chance um Chance gegeben, der Elia aus der Distanz auf der Dua.
Dua spielt bei St. Gallen, Oli.
Dia. Entschuldigung. Ah, ich bin immer noch im Spiel vom Sonntag in
der Tour. Macht nichts, für das bin ich ja da.
Richtig, ja, danke wohl. Mach doch du weiter.
Ja, da ist der Freistoß gekommen vom Rieder. Und, also, der Goalie wird ganz klar irritiert. Vom Elia, der vor ihm steht und das total würde er. Ist aber nicht im Offside, also alles kein Problem. Und ja, schön für den Rieder, das zweite Goal, wo ein Spieler geschossen hat an dem Tag, wo das erste Goal war. Mhm. Also müssten die noch mehr Selbstvertrauen haben.
Ja, gut, eben dem Rieder sein Selbstvertrauen ist dann nachher wie relativ schnell wieder gekränkt worden.
4 Minuten indem, später.
Der Puertas zurückhebt und das einen Elfmeter für Lausanne verursacht.
Und dann das Gefühl gehabt, jetzt ist Lausanne da, jetzt ist Lausanne parado. Das ist wie der letzte Match ja, IB gegen Luzern. Es war auch das 1-1 gewesen, dort haben sie halt mehr Druck gemacht. Und IB ist wie so, sie kommen, wenn sie in Führung sind, hat man doch das Gefühl, die könnten das jetzt doch einfach wie eine Spitzenmannschaft fertig spielen. Das könnte, habe ich momentan das Gefühl nicht. Sie brauchen ein bisschen das Glück. Und das Glück ist dann auch später gerade nochmal gekommen.
Genau, also zuerst hat der Kukurusovic noch getroffen, rechts oben. Und dann sprichst du das 3-2 ja vom Giamalö.
Und er einfach flankt, also er flankt ja und trifft einfach die Latte. Ja, und Fasnacht steht dann halt am richtigen Ort. Macht es auch schön, macht es schön.
Aber ich meine, Fasnacht trifft im Moment jedes Spiel, seit er von der Verletzung zurückkommt.
Ja, kommt sehr wahrscheinlich auf der Position, die er jetzt hat, mit dem Trainer relativ gut zurecht und kommt was in die Positionen, wo er steht, wo er dann auch die Ball reinmacht.
Was mir nicht aufgefallen ist und schon in ein paar Spielen jetzt in der letzten Zeit, sowohl bei IB wie bei Basel sehen wir sehr häufig die Abpraller, Rebound im Basketball, halt einfach die zweite Bälle, wo sie sehr konsequent schon draufgehen und einfach immer einen Schritt schneller sind als die Abwehrspieler. Und das ist da auch wieder der Fall gewesen vom Fasnacht.
Ja, sie stehen in dieser Box inne mit vielen Spielern und dann sind sie halt parat für Abpraller.
Ja, jetzt ist so rückblickend, also gleicher Respekt für IB, wo sich das der Erfolg gekämpft hat, aber vor allem auch Respekt für Lausanne, wo nicht wie in den Tabellen zweitletzte, was sie vor dem Spieltag sind, gespielt hat. Und was ich noch gedacht habe, ich habe nachher dann noch einmal die Wiederholung im SRF angeschaut und habe gefunden, der Wölfli sieht immer noch aus wie 22. Persönliche Meinung. Wie macht er das? Ich glaube, es ist Frisur.
Muss auch Platz haben in dem Podcast, dass man mal über das anspricht.
Ja, schaut es euch an. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Einzige, der das denkt. Aber,
okay. Aber wenn man das Spiel angeschaut und gesagt hat, Lausanne hat es verdient, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Ich habe es allgemein jetzt ein bisschen vorausgeschaut, angeschaut, eine recht unfaire Runde gefunden, weil ich finde, alle Mannschaften, die gewonnen haben, ja, es ist praktisch nie richtig verdient gewesen, dass die Mannschaften das Spiel gewonnen haben. Aber dazu kommen wir später mehr.
Aber hast du gefunden, es ist unverdient gewesen, dass IBE gewonnen hat?
Ja, anhand von den Spielanteilen und von der Technik und von der Chancen habe ich das Gefühl gehabt, hat Lausanne einen Punkt mindestens verdient. Okay. Wenn du so in Bern spielst, dann finde ich, hast du einen Punkt verdient.
Ja, aber eben, du sagst es schon, wenn du so in Bern spielst. Also es ist halt einfach, wenn du magst mitheben gegen den Leader oder gegen den Meister, so muss ich sagen, dann hast du einfach schon mal den Respekt, aber wegen dem hast du noch nicht zwingend den Sieg gestohlen, beziehungsweise ist dir der Sieg gestohlen worden. Aber ja, ich sehe schon, was du meinst. Ja, ja, gehen wir das Haus weiter, und zwar auf Zürich. GC gegen FCZ. Und Vorzeichen sind mal so gewesen, dass der FCZ das letzte Derby gewonnen hat, also das erste seit dem Aufstieg, und dass man vor allem ohne Sissei angetreten ist. Weil der ist gesperrt gewesen und für ihn ist der Polero reingekommen.
Ja, er hat das nicht so schlecht gemacht als Stellvertreter.
Ja, würde ich sagen.
Also aber ja, ich würde sagen, wir reden einfach über das Sportliche.
Ja, das ist gut. Es hat mal angefangen mit einem Abseitstor vom Polero. Nach einem starken und schnellen Zuspiel von Omeragic. Omeragic übrigens vom Adio, glaube ich, in der letzten Runde gelobt worden, in der vorletzten von mir noch geschmäht. Aber ich habe das Gefühl, der kommt langsam besser und besser. Aber eben, wie gesagt, es wäre eigentlich ein Abseitstor gewesen, oder?
Und dann ist ja der VAR eingeschritten und hat gesagt, das ist ein... Also ich habe es wirklich nicht genau gesehen. Man kann auf Abseits, man kann aber auch gleiche Höhe irgendwie. Es ist dann so, kalibrierte Linie haben wir halt nicht in der Schweiz. Das wäre dann sehr genau gewesen. Aber ja, du, im Zweifel für den Angreifer, oder?
Ja, ist okay. Ja, und dann haben wir einen weiteren, der sein erstes Goal in der Super League die Saison gemacht hat, nämlich Cemaili. Und wenn einer in einem Zürich-Derby muss treffen, dann ist es natürlich in dem Moment Cemaili. Und hast du ihn auch nachher gesehen im Interview oder auch auf seine Reaktion. Das ist natürlich für ihn extrem wichtig gewesen.
Vor allem eben, er hat es selber rausgespielt, sich selber den Ball vorbereitet und dann auch selber noch das Goal geschossen. Also er hat eigentlich alles selber gemacht bei dem Goal, gehabt, hat dann auch mit Hilfe vom GC-Verteidiger.
Der Markreiter hat ihm noch den Ball gegeben zuerst, aber sonst ja, genau.
Ist auch okay, dass man ihm sagt, schau da, darfst du noch mal.
Darfst du noch einmal auf
die Augen. Ja, und dann hält er noch halt schön rein. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, eine Spitzenmannschaft wie der FCZ, die Sache ist safe. Aber da hat mich ein bisschen etwas das Bessere belehrt, muss ich sagen. Und zwar sind das die aufmüpfigen Grashüpper gewesen.
Ja, das 2-1. Und zwar ein Elfmeter für GC. Guerrero trifft den Ball von unten. Wie beschreibst du die Szene? Also,
Busic kommt zuerst, also auf meiner Meinung zuerst den Ball und der andere haut und dann von unten halt einfach das Bein und den Ball weg. Also ich hätte den Penalty gegeben.
Ja, das ist wahrscheinlich wieder etwas, was du musst geben. Ich finde die immer ein bisschen heikel, aber ich weiss, es gibt nicht viel zu diskutieren da. Aber es ist er ist wie schon, also das ist jetzt wieder so etwas, pfeifst so etwas außerhalb vom Strafraum. Manchmal ja, manchmal nicht. Aber es hat halt einfach immer gerade eine viel größere Wertschätzung oder eine größere Stellung im Strafraum. Aber sex wie es will.
Ich glaube, wenn wir die Situation haben, dass du wie vorher wenn du siehst, dass zum Beispiel jetzt der Verteidiger ausholt und den Ball wegschießen und dann habe ich vorher noch schnell das Bein drin, dass er mich ja am Bein trifft, aber ich mache ja nicht den Anschein mit dem Bein, dass ich mit dem Ball irgendetwas machen würde, sondern ich habe einfach noch den Fuß rein, dass mich der andere trifft. Dann finde ich, ist es mega Diskussion. Aber in der Situation, glaube ich, muss er wirklich sehen, dass der Pusic will ja auch einen Ball. Und kommt auch einen Ball und den trifft ihn halten. Aber ja, ich weiss, auf was du raus willst, dass es heikle Situationen sind.
Ja, auch vor allem, weißt du, es wäre nicht wirklich eine Chance daraus entstanden, wo dann auch, also es ist weder eine Verletzungsgefahr entstanden, noch wäre eine Chance da gewesen, wo durch das vereitelt worden ist, eine unmittelbare. Aber eben, klar.
Ja, bei den heutigen Fußballerverletzungen, ich weiss den nicht. Also.
Leo Bonatini trifft rechts unten.
Und das hat das Spiel vom FCZ gebrochen. Also, so gut wie es angefangen hat, sie sind, kein Fuß mehr vor das andere gebracht in der Zeit nach dem Penalty, finde ich.
Und gleichzeitig hat der Pusic aufgetragen. Ich meine, wenn so das FCZ-Maskottchen das laufende Cemaili ist, dann ist es wahrscheinlich der Pusic auf der GC-Seite.
Jüngere Version, definitiv.
Ja. Und Eckball von ihm, von rechts, schön auf den Markreiter und mit dem Kopf. Erzielt er sein drittes Saisontor, macht auch so seinen Fehler beim, was ist das, mit 2-0, wieder gut.
Ja. Ja, und der ist sogar noch besser gekommen für den Grasshopper Club oder GC oder wie auch immer. Haben sie durch ein Herz vor der Pause sogar noch in Führung gehen. Wer hätte das gedenkt am Anfang vom Spiel oder MU nach den ersten, sagen wir 15-20 Minuten?
Genau, es war ein Einwurf vom Pusic wieder. Und der Herz, der dann einfach durchziehen kann, nicht gestört wird und läuft dann alleine auf den Brecher zu und trifft. Albtraum natürlich für den FCZ, dass der Spieler so dreht und so nachher in die Pause geht.
Und trotzdem, also Hut ab vor der Leistung, dass du in der zweiten Hälfte eben doch nochmal so kommst, versuchst alles. Und ich habe das Gefühl, in der zweiten Hälfte war es ein Hin und Her gewesen, mit Chancen hüben wie drüben, wie man so schön sagt.
Ja, die erste Chance hat GC noch gehabt, aber nachher war der FCZ klar stärker gewesen. Gut, wer wundert, sie haben müssen, sie sind hinten gewesen. Und dann kommt es 3-3.
Ja, der Polero trifft halt einfach gegen Challenge-League-Mannschaften. Kennt das halt von letzter Saison.
Genau. Ist ja eigentlich nur ausgelehnt von Schaffhausen. Und er kommt von Marquesano den Ball über, wird schön rechts raus verteilt. Und dann eben Flanken auf den Bolero und der trifft er mit dem Kopf in der 67. Minute im Kopfballduell gegen den Losli dort. Und ja, 3-3 unentschieden.
Könnte man, glaube ich, auch besser verteidigen.
Würde auch sagen.
Aber ja.
Allgemein habe ich gefunden, ist ja nicht mehr so viel in der zweiten Halbzeit passiert. Also es ist irgendwo, das Fernsehen hat probiert extrem aufzupauschen und das Ganze, aber es sind dann eigentlich ja ein paar Abseitschancen, Elfmeterforderungen ohne Grund. Und so viel habe ich dann nicht mehr gesehen, was da effektiv noch gelaufen ist. Eben, es hätte mit der ersten Halbzeit nicht mehr ganz können mithalten.
Ja, ist ja klar, oder? Wenn du ins Tempo gehst von Anfang an, dann wird es schwer. Also ich habe doch auch ein paar Chancen gesehen in der zweiten Halbzeit, aber...
Ja, ich wollte nicht sagen, es hätte nichts mehr gegeben. Aber eben so, verglichen mit der ersten Halbzeit ist es doch hinter weniger gegangen. Ja, willst du noch eine Chance noch extra ansprechen?
Nein.
Hast du die? Gut, gut. Ganz kurz, vielleicht gleich noch, weil alle darüber reden, was abseits vom Platz passiert ist. FCZ-Fans, wo sich, oder Anhänger, oder wie du sie willst nennen, Sympathisanten, die nach dem Spiel über die Tartanbahn zum GC-Sektor rüber springen und dort Pyros reinrühren. Nein, sorry, da hört ja alles auf. Also weißt, ich meine, wir sind ja wirklich auch für fanatische Fans und wir finden sie ja auch geil. Aber hey, es ist also nicht, dass das jetzt matchentscheidend ist, aber es ist ein verdammtes Derby. Du hast da drinnen, auf der einen Seite ist ein Zürcher, auf der anderen Seite ist ein Zürcher. Du schmeißt die huren Fackel vielleicht auf deinen Nachbarn oder was auch immer. Nicht, dass es besser ist, wenn dann ein Berner oder ein Basler dort steht. Das wollte ich überhaupt nicht sagen. Aber es ist einfach wie krank. Also, weißt du, wenn es wirklich Verletzung, es geht ja dann nicht um die Machtdemonstration, sondern es geht wirklich darum, eine Verletzung in Kauf nehmen oder mehr. Und das ist, habe ich kein Verständnis.
Ich enthalte mich, rede nur über das Sportliche bei dem Spiel. Alles andere ist, finde ich, man darf es einfach nicht erwähnen. Also klar, muss man darüber reden, aber ich finde, es darf eigentlich keinen Platz haben. Und ich weiß nicht, ob man denen dann sogar einfach noch eine Plattform bietet, wenn man darüber redet. Darum sage einfach lieber nichts.
Gut. Also, dann gehen wir schnell weiter. Zum Sonntagsspiel, zum ersten, das 2, oder beziehungsweise Viertel ab 2, Viertel vor 2, ich weiß nicht mal genau.
Mittagsspiele, Sonntagsspiele.
Ja, genau.
Oder, wie wir ja gestern gelernt haben.
Richtig.
Das Voralpen Express Derby.
Wir haben ewig lang nach einem Derby-Namen gesucht, weil es im Eishockey wissen, da gibt es ja für jeden Scheissreck ein Derby-Bezeichnung.
Ja, und weil wir ja die Derbys letzte Mal angesprochen haben in unserer Sendung.
Richtig. Und es ist auch ein Duell, wo genug hitzig jedes Mal zelebriert wird, dass man es auch Derby nennen darf. Und darum Voralpen Express Derby. Ich hoffe, das setzt sich durch, ich bin mir sicher.
Genau, und ich habe am Anfang, als ich mir das überlegt habe, FC Luzern gegen FC St. Gallen, so das Duell Celestini gegen Zeidler, das verspricht Offensive total. Die einen pressen, gehen voll drauf. Celestini, der auch Fußball, der sagt, Offensive ist wichtig. Also ich habe nicht viel von dem gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin eher ein bisschen enttäuscht gewesen von beiden Seiten. St. Gallen hat es spürlich besser gemacht. Aber
also sie haben stärker angefangen. Aber ohne jetzt relativ, also ohne auf wirklich viele Chancen zu kommen. Sie sind häufig
irgendwie an der Strafengrenze zurück. Die eine Chance ist also.
Genau, das schreiben wir doch nicht rein, kommt ja. natürlich Doppelchance, Ruiz. Gegen Vasic, das ist natürlich grossartig gewesen.
Nein, den musst du machen. Also, der Ruiz, ich weiss nicht, dort, wo er am Fünfer steht und schießt er den Vasic ab, klar wird er noch bedrängt, aber wenn du die Decke, ein bisschen mehr in die Decke schiebst, dann ist das drinnen. Aber ja.
Ja, der zweite, den ich gefunden habe, ist so ein Lieblingsball für einen Goalie. Den fliegst du natürlich auch wunderschön. Aber
ja, eben der erste. Also,
ja.
Aber sie belohnen sich, also für die ersten 15 Minuten sensationell gespielt und die belohnen sich einfach wieder nicht für das.
Voll. Voll.
Tragisch ist.
Ja, es ist bei St. Gallen schon irgendwie tragisch, muss man wirklich sagen. Weil eben, das haben wir erst ein paar Mal besprochen. Sie spielen so einen attraktiven Fußball. Sie spielen einfach auch konsequent, aber eben im Endeffekt vielleicht einfach auch zu konsequent, dass sie halt, ja, was soll ich sagen? Sie müssen halt wie das Spiel auch ein bisschen dem Gegner und der Situation können anpassen. Und das sieht man jetzt eigentlich seit 3 Jahren nicht mehr. Und es funktioniert irgendwie jede Saison ein bisschen schlechter.
Also ich habe jetzt bei dem Spiel das Gefühl gehabt, dass sie am Anfang, sonst kommen sie wirklich mit Feuerwehr. Und ich habe das Gefühl gehabt, sie sind schon gekommen, aber sie sind nicht so präsent gewesen, vor allem nicht im Strafraum von Luzern, wie wir es jetzt vielleicht vom Spiel vom letzten Spiel, wo sie gegeneinander antreten sind, gekannt haben. Weil dort ist ja wirklich, sie sind den Vasic angreifen, den Greter angreifen und haben so in den ersten 15 Minuten, glaube ich, eins oder zwei Goal geschossen. Mhm. Und sie sind nicht so heftig gepresst, wie man das von St. Gallen kennt. Sie sind eher, habe ich das Gefühl, ein bisschen zurückhaltend gewesen. Und Luzern, ganz ehrlich, ich wollte nicht, dass meine als Heimmannschaft so auftritt wie eine Auswärtsmannschaft. Die Heimmannschaft soll auftreten wie eine Heimmannschaft. Aber das ist natürlich auch dieser Situation dort in der Tabelle geschuldet. Da nimmst du halt auch mal alles mit.
Ja, und du weißt halt schlussendlich eben gleich auch, okay, es kommt jetzt St. Gallen. Das heisst, wenn du St. Gallen die ersten 20 Minuten nicht lässt, wirklich zur Entfaltung kommen, nachher hast du sie. Also das heisst, musst nicht gegenpressen, sondern musst sie einfach anlaufen lassen. Und das hat eben schon auch das ein oder andere Mal funktioniert. Also ich finde, die Taktik hat von dem her funktioniert.
Ja, das ist nicht taktisch für Fußballliebhaber, die auf offensiv Fußball stehen. Das wollte ich sagen.
Ja, genau.
Was ich mir von der Heimmannschaft auch wieder wünsche.
Das ist vor allem auch keine Celestini-Taktik. Aber das hat er im Nachhinein auch klar gesagt. Hey, er hätte, wir müssen ein bisschen von dem abrücken, weil er einfach gesehen hat, jetzt müssen einfach die Punkte hin.
Ja, ja, nein,
und klar. Und im Moment ist die Mannschaft zu verunsichert, um den Fußball zu spielen, den er sich eigentlich vorstellt.
Und dann passiert etwas, was in dieser Saison noch gar nie gegeben hat, dass Luzern nach einer Ecke ein Goal schießt.
Richtig, Ecke Campo. Ball fliegt eigentlich einmal quer durch den Torwartraum durch, an Freund und Feind vorbei und am zweiten Pfosten steht der Sorgic und ist einfach schneller als der Ziggy dort.
Und zuerst mit dem Knie und dann spitzelt er noch mit der Spitze rein, irgendwie aber auch ein sehr spezielles Goal.
Was ich nachher noch gelesen habe, ist, dass das ein Auftrag war von Celestini an Sorgic, dass er gesagt hat, hey, St. Gallen hat in den letzten Spielen beim zweiten Pfosten häufig ein bisschen Mühe gehabt, stand dort hin und hat funktioniert. So einfach können Traineranweisungen funktionieren.
Gut. In dem Fall nehmen wir das so mit. Ich habe das Gefühl gehabt, also Campo hat jetzt dort Vorarbeit geliefert mit dem Goal, mit dem Eckengoal. Für mich wirkt er wie ein Fremdkörper. Noch. Mhm. Hingegen dafür die Startformation mit dem Ndiaye, der hat gerade wieder Leben in die Buden reingebracht. Auf der anderen Seite finde ich, der Dua hat das in der ersten Halbzeit auch sensationell gemacht. Er ist ja wirklich überall gegangen, hat sich überall reingeschmissen, wirbelig gewesen. Und hat ja mal noch Pfosten getroffen.
Mhm. Ja, genau, der 36. Ja, abgesehen von dem sind halt relativ viele Distanzschüsse auch gekommen. Also St. Gallen hat es nicht so viel geschafft, wirklich direkt vor den Goalie reinzukommen bis zu der Pause. Also, und nachher hast du in der Pause schon gesagt gehabt, musst schauen, jetzt wird die Offensivkraft mindestens eingewechselt und dann hat er tatsächlich den Juan für den Lüchinger reingebracht.
Lüchinger als Verteidiger. Ich habe das Gefühl gehabt, Juan und Dua, das hat sehr gut funktioniert. Die haben sich auch ein, zwei Chancen rausgespielt. Vielleicht sieht er das und wird sie das nächste Mal von Anfang an zusammenbringen. Wobei, der Juan hat anscheinend einen schweren Stand, der spielt immer auf dem linken Flügel.
Aber das frage ich mich auch, weil ich habe ihn jetzt zwei, drei Mal gesehen und habe eigentlich immer gefunden, er ist extrem belebend. Gut, wir haben auch bei uns einen auf der Bank, wo wir nicht in der Anfangsformation bringen, aber wenn er reinkommt, dann trifft er auch immer. Ja, irgendwie, also Zeitler wird wissen, warum. Aber ich habe mich auch ein bisschen gewundert, weil ich finde ihn eigentlich als einen von den torgefährlichsten im Moment. Und eben natürlich klare Taktikumstellung, wenn er Lüchinger rausnimmt und den Juan nachher bringt. Ja. Und
aber dann, wirklich offensiver ist das Spiel nicht geworden, finde ich.
Nein, eben, man ist wie nicht durchgekommen. Die schlauen Bälle haben auch irgendwo gefehlt, dann sind zum die Abwehr auseinanderreissen oder irgendwo zwischen die Abwehr reinspielen. Stattdessen ist dann das 2-0 passiert. Und wieder zwar, Ecke. Ja, wieder eine Ecke. Ist glaube ich, wieder ein Campo gewesen, oder?
Ja, ja.
Ja. Kopfball von Burch trifft nur die Latte und der Ziggy wäre wahrscheinlich noch dran gewesen, aber der NDI reagiert dann am schnellsten.
Also ich habe mich dann in der Wiederholung noch gefragt, das Bein vom St. Gallen Verteidiger ist sehr weit oben, also ich weiss nicht, wenn er das Goal nicht gemacht hat, hätte man über einen Penalty können diskutieren.
Beim NDI ist das gewesen nachher, ja. Beim Burch war es ja der Dua, der viel, viel spät gekommen ist. Also, dass der Burch dort hätte so köpfeln können. Aber ja, der das 2-0. Und natürlich einiges entspanntere Situation nachher auf der Luzerner Rang war. Aber St. Gallen hat es weiter probiert, hat dann nachher noch ein paar Chancen gehabt.
Ja, Luzern auch. Also, nee, so ein paar die letzten Chancen denken, haben sie vor Sorgic allein vor dem Goal.
Ja, ich habe vom Ruiz und vom Juan habe ich dort noch 1-2 aufgeschrieben gehabt. Aber auch dort, häufig sind es dann mehr Schüsse aus der Entfernung gewesen. Und dort ist für was jetzt nicht grosses Problem gewesen. Sorgic hat dann mal den Kopf noch einen gehabt auf den Flanken vom Ugrinic. Dort ist es nochmal recht gefährlich geworden. Er hat dann einfach nicht richtig getroffen, aber dort wäre er ganz alleine vor dem Goal gewesen.
Ja, die Chance, ich meine, ist die 3 Minuten später, wo er wirklich allein vor dem Goal steht.
Ja.
Er hat wunderschön übergelegt vom Schürpf mit dem Kopf. Und ja, hat noch mehr besser da für Selbstvertrauen, aber
du. Du hast es gerade gesagt, Schürpf eingewechselt, nach langer Verletzung. Standing Ovations gerade gegeben, grosse Emotionen im Stadion. Sehr, sehr geil gewesen. Hühnerhaut für mich.
Ja, man gemerkt, bei Luzern, es kommen jetzt Verletzte zurück.
Mhm.
Das sind ja wie neue Zugänge eigentlich.
Ja, wirklich, ja.
Ja, sind wir gespannt, was das noch auslöst jetzt bei dieser Mannschaft.
Ich habe noch eine Aktion aufgeschrieben gehabt, wo der Schürpf kurz nach seiner Einwechslung auf den Wehrmann passt. Und der steht dann wirklich alleine vor dem Ziege und vergeht den kläglich. Also haut irgendwie über den Ball rein, dann geht der links am Goal vorbei. Aber dort hat man gerade mal gesehen, okay, Schürpf ist zurück. Und Wehrmann beim Göpfinal gegen St. Gallen noch so ein wunderschönes Goal gemacht, beziehungsweise natürlich jetzt auch, was ist das letzte oder vorletzte Runde gewesen. Aber in dem Spiel ist er häufig relativ ungenau gewesen im Abschluss.
Ja, aber auch jetzt eben, wenn wir angeschaut haben, dass Lausanne eigentlich gut mitgespielt hat, von mir aus gesehen Punkt verdient hat, die Spielweise von St. Gallen, so wie sie gespielt haben, sie hätten auch verdient gehabt, einen Punkt zu holen. Finde ich. Jetzt rein vom Spiel, das ich gesehen habe, im Stadion, hätten sie einen Punkt verdient gehabt. Die Kaltschnäuzigkeit, Kaltblütigkeit vor dem Goal. Es ist einfach, es zieht sich durch die ganze Saison. Und der Zeidler versucht da immer wieder mit neuen Stürmen, das finde ich auch noch recht speziell. Es sind immer wieder andere zwei, die von Anfang an stürmen. Ob das eine Mannschaft dann einfach auch viel mehr noch verunsichert.
Was wir noch besprochen haben, ich habe mir das auch noch einmal angeschaut. Ein Ruiz, den ich finde, hat das grösste Potenzial in dieser St. Galler Mannschaft, ist einfach, er wäre ein Bombenkicker, aber er ist im falschen System auf der falschen Position. Also er hätte in einem anderen System, könnte er auftrumpfen wie ein Marcus Anu, wenn du ihm einen guten Stürmer vorher reingehst und ihn irgendwie auf die Position, wo jetzt, glaube ich, der Schmied war, am Anfang, wo er die Bälle verteilen kann, irgendwo ein bisschen intelligent. Aber dort, wo er war, auf den Flügel, er ist kein Flügelspieler.
Ja, würde bedeuten, dass der FC St. Gallen eher defensiv kompakt steht, wie es der FC Zürich macht, und dann mit Konter und Gegenpressing versuchen, zum Erfolg zu kommen. Das ist absolut nicht im Zeidler seinen Fußball. Da ist Forechecking angesagt. Und ja, eben, System oder auch der Fußball, der gespielt wird, gebe ich dir absolut recht. Er hat so ein feines Füßchen in der Ruiz.
Aber eigentlich wie eben in einer Mannschaft, wo nicht ein System spielt, wo er wirklich kann brillieren, so wie er es eigentlich könnte.
Das ist absolut möglich.
Unsere Gedanken, Herr Zeidler. Schreiben Sie sich doch mal auf. Und nein, wir wollen ja, dass St. Gallen weiterhin so offensiv spielt und das auch probiert. Und, wie auch immer, wir werden jetzt sehen, wie es weitergeht. Für Luzern der erste Sieg war natürlich extrem wichtig, auch für die Moral. Und wir hatten noch 2 Spiele am Sonntagnachmittag gehabt. Eins war Basel-Lugano gewesen. Und dort, mein Eindruck war in den letzten Wochen, dass Basel so recht profitiert hat von Einzelleistungen, vom Zegrova oder vorher noch vom Cabral. Und von dem her hat man gespannt sein, wie das jetzt das Mal wird sein. Natürlich immer auch noch mit einem sehr guten Goalie. Aber bevor wir anfangen mit dem Spielerischen, es hat Schweigeminuten gegeben und Plakate und alles wegen Josef Zindel. Kannst du der Fußballschweiz aus Basel mal berichten, wer der Josef Zindel war?
Also, was ich in Erfahrung gebracht habe von Josef Zindel, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, doch, das ist der und der, wo ich den Namen gehört habe. Ich musste ein bisschen recherchieren. Und in Basel ist er definitiv eine Legende. Er war Journalist, Kolumnist im Fanmagazin, ist Vereinshistoriker gewesen. Also, ich glaube, tiefer in einen Verein oder tiefer einen Verein fühlen kannst du gar nicht, als er der Vereinshistoriker gewesen ist. Und seit dem letzten August, übrigens auch Präsident von der Fanarbeit Schweiz. Also sehr ein herber Verlust für den ganzen Schweizer Fußball,
ja, und natürlich
noch viel, viel herber für den FCB. Wer, und das ist ja das Traurige an der Geschichte, glaube ich, in einem halben Jahr pensioniert wurde. Ja, sehr, sehr traurige Geschichte. Und natürlich der Match unter dem Zeichen, man hat ihm gedacht, man hat ihm, es sind Fanaktionen gewesen. Und ja, traurig, so etwas zu hören.
Absolut.
Und ich habe das Gefühl gehabt, dann auch auf dem Platz, es war am Anfang so ein bisschen so eine Stimmung gewesen. Man hat irgendwie nicht, ich weiss nicht, ob man sich auf einen Pakt beschlossen hat, hier schon 10 Minuten, man macht nichts. Was man noch beachten muss, ist, dass Belugano im Goal absolut Nummer 3 gestanden ist. Der Baumann ist verletzt ja schon länger und jetzt hat sich auch der Osigwe noch verletzt.
Saipi hat gespielt, ist aber immerhin auch U21 Nazi-Goalie. Ich weiß nicht, ob Stamm-Goalie, aber hat auch mal in seiner Vita ein oder andere Spiel für die U21 Nazi.
Oh, also auch nicht, hat nicht gemacht.
Nein, würde ich sagen. Und so richtig, apropos schlecht gestartet, ist der Lang. Er hat jetzt auch ein paar Spiele gehabt, wo er nicht wirklich brilliert hat und auch jetzt hier gerade mal mit einem Einwurf direkt zum Botani. Also ich meine, Entschuldigung, ein Einwurf, das hättest du jetzt wie eigentlich noch einigermaßen zielen können. Der schießt direkt
ab. Im Zweifelsfall hast, wenn du keine Anspielstation hast, das wird dir bei den Junioren beigebracht, im Zweifelsfall den Einwurf einfach führen, wenn du keine Anspielstation hast. Was macht er? So genau so zurück, dass der Botani Reaktion schnell auch. Also man sieht auch Dinge, das könnte so sein und dann zack, geht er drauf und dann hat er den Ball.
Ja, aber das ist so spielt Lugano, beziehungsweise so musst du als Offensivspieler bei Lugano spielen, weil du hast nicht viele Chancen und du musst die einfach nutzen und du musst einfach immer daran glauben und du musst einfach immer parat ziehen.
Apropos nicht viele Chancen, ich finde, sie haben auch viele Chancen in dem Spiel. Aber
ja, in dem Spiel schon, aber ich rede jetzt vom normalen Lugano.
Genau. Ich meine.
Aber sie hat mich auch gewundert, absolut, ja. Wie auch immer, trotzdem ist relativ schnell das 1-0 passiert. Und das ist wieder so ein alte Basel-Spiel, dass der Abpraller konsequent gesucht wird. Ich habe das vorher schon gesagt.
Gabriel. Also, die ganze Innenverteidigung von Lugano war am tiefsten Lauf.
Ja, sie sind halt, also ich meine, normal, das eigentliche Spiel war ja, Gabriel leitet zurück auf Segrova, dem sein Ball prallt ab. Und dann tust du dich als Verteidiger, schaust du hinterher, okay, hat er den Goalie oder was ist, und dann kommt der Frey bereits schon rein. Und wenn du ja siehst, das SRF hat das nachher
gemacht. Irgendeiner muss den Frey im Blick haben. Also.
Genau, der Frey hat niemand im Blick gehabt, absolut. Aber das ist das, was ich meine. Der Frey weiss bereits von, wenn die Aktion startet, hey, dort kann es einen Abpraller geben. Ich laufe dort auch noch aus einem Grund und ich bin nicht zufälligerweise einfach dort. Und das ist clever.
Und sie haben natürlich auch die Formation, wo sie dann eben auch dort stehen. Also, ich meine, der Frey kommt ja nicht von der Mittellinie, weil er ja defensiver Mittelfeldspieler ist, kommt er nicht zu rennen und merkt dann, das könnte ein Abpraller sein. Nein, er steht schon im 16, er steht schon beim 5er und dann geht er halt nochmal. Und wenn es nicht der Frey gewesen wäre, wäre ein anderer dort gestanden. Und das ist schon der offensive Fußball mit mehreren Leuten im Strafraum Druck zu machen. Das macht der FCB gut, definitiv. Ja.
Und dann ist aber.
Es hat übrigens auch so ein bisschen von der Formation vom FCB, es haben mehrheitlich Spieler gespielt, die schon am Anfang der Saison ja relativ gut miteinander harmoniert haben, habe ich gefunden. Also von den Neuen haben sie defensives Paar gespielt, aber jetzt zentral Kasami, Frey und vorne Gabriel und auf der Seite, weiß gar nicht mehr, aber auch, also solche, die am Anfang schon dabei gewesen sind, Segrova und ja, es hat funktioniert.
Mhm. Voll. Wobei eben, Lugano hat überraschend gut mitgespielt, du hast es vorher schon gesagt.
Absolut.
Lovric mit einer starken Flanke auf den Kopf, genau auf den Cellar. Aber der Lindner ist halt einfach auch genial gewesen an dem Tag. Vor allem, also auf der Linie ist es ja immer. Und jetzt in dem Spiel hat er mich definitiv überzeugt.
Er hat schon ein paar Punkte gerettet für den FCB, die Saison.
Voll. Aber es ist einiges hin und her gegangen. Volley aus grosser Distanz von Tavares. Pfostenschuss von Lugano, Ecke Ziegler auf Sabatini. Und dann ist aber das 2-0 passiert. Willst du etwas dazu sagen?
Ich weiß nicht, was man noch dazu sagen. Ich habe es einfach mega heftig gefunden, wie sie es rausgespielt haben. Das nennt man so einen Zuckerpass, das, wo die Kasami so wie einen überlegt zum Gabriel. Das fängt vorher schon an. Ich glaube, Segro war es gewesen. Einfach auch sensationell rausgespielt. Und Sahnehäubchen, der Pass über Gabriel. Also, da macht er dann halt und das ist kein Ding. Aber ja, muss man sagen, und ich glaube, das ist das Dreieck, das relativ gut eingespielt ist, was ich finde. Kasami wirkt im Abschluss ein bisschen unglücklich. Da kommen wir dann bei den nächsten Szenen. Aber auch in dem Moment macht er das einzig Richtige und leitet sie über. Der Verteidiger geht auf ihn drauf, er leitet ihn über und ja, sensationell. So spielt, das wäre sehr wahrscheinlich das, wie sich das der Patrick Kramer vorstellt. So sollte der FCB Fußball spielen.
Zwischen denen funktioniert es, ja. Aber auch Lugano hat überrascht mit schnellem Kombinationsspiel. Bontani, Dabrela.
Der ist sowieso extrem in Form. Bontani macht seit Wochen gut Spiel.
Und dann aber Abschluss Selar direkt auf der Lindner, das war ein bisschen schade gewesen. Aber eben, also die haben eben schon, die können schon Dampf machen, auch in der Vorwärtsbewegung.
Und wenn man dann, sie nicht lässt, wenn man sie lässt.
Ja, ja, ist klar. Hast du deine Aktion, die du wolltest sagen, noch vor der Pause gewesen? Nein, ich glaube, die war nachher gewesen, oder?
Penalty. Hast du, glaube ich,
von Kasami.
Meinte ich?
Nein, ist nachher gewesen. Genau. Ja, Males, unser Freund. Freund von allen Luzerner.
Das war die Aktion, gewesen, oder? Wenn ich finde, der Schiri geht sich, glaube ich, anschauen und gibt mir dann trotzdem. Mhm. Und von mir
also aus in meinen Augen.
Nein, ja. Also ich das Gefühl, er ging der andere.
Genau. Males rennt von rechts her in Sabatini rein. Und beschwert sich. Nein, überhaupt nicht. Also er reißt dem Sabatini eigentlich das Bein weg. Ja.
Karma.
Genau.
Ich glaube, was die gesamte schweizerische Fußballwelt sich gefragt hat, wieso schießt der Penalty nicht? Der Gabriel?
Erstens das. Und wenn er den Kasami schießt, wieso schießt du in deinem Leben überhaupt einen Penalty Mitte unten?
Du.
Also weißt
du. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er das Gefühl, also man ist also so, wenn es eine Penalty gibt, dann hat man ja normalerweise den Stammschütz. Und wenn der Stammschütz sich unwohl fühlt, dann gibt es das so, dann soll sich einer melden. So war das am bei uns gewesen. Der wenigst Betrunkene hat sich dann gemeldet und gesagt, ich schieße Penalty. Nein, natürlich nicht, aber.
Wahrscheinlich hat der Kasami tatsächlich am wenigsten gesoffen gehabt. Darum hat er so also schön gerade in die Mitte getroffen, aber.
Ja.
Wäre besser nicht so gewesen.
Nein, vielleicht hat gesagt, schau, du brauchst Selbstvertrauen, der Kasami soll schießen. Oder Kasami hat das Gefühl gehabt, ich habe so einen geilen Pass gespielt, ich bin mega on fire und gib mir den Ball und ich hau ihn rein. Ich habe die Szene vor dem Penalty, wie das genau war mit der Kommunikation, die habe ich leider nicht gesehen, aber notabene hat der Penalty geschossen und verschossen, also Goalie hat nicht gehabt.
Ich habe ein bisschen Freude gehabt für einen Saipi, muss ich sagen.
Ja, doch.
Also weißt, wenn wir uns überlegen, so Nachwuchs-Goalies, was ist das von Servet?
Der Omeragic,
wo gegen IB reingekommen ist, Omeragic und irgendwie 6 Buden bekommen hat. Oder ich glaube, es waren schon 1, 2 drinnen gewesen, aber 4 hat er sicher bekommen. So IB kann da definitiv ein bisschen von einem glücklichen Auftritt reden heute. 11 Meter gehalten. Und dann hat es zeitlang Basel relativ gut, relativ konsequent verteidigt. Und dann gegen die Schlussphase ist aber Lugano wieder recht gekommen.
Mhm. Ja. Haben aber von mir aus gesehen, dann auch nicht, also das zwingende Element hat mir ein bisschen gefehlt am Schluss. Also das wirklich so, hey, jetzt sind Chancen gewesen, definitiv. Also eine 100%ige habe ich mir jetzt keine notiert.
Ja, weil der Lindner halt einfach auch verdammt stark immer am richtigen Ort gestanden ist. Also es hat schon Chancen nicht gegeben, das muss ich sagen, Amura ganz am Schluss vor dem Lindner alleine, Facchinetti Flanke auf den Botani, wo der Lindner extrem schnell unten ist. Ja, du, wenn es nicht, also ja, gell, manchmal funktioniert es halt einfach nicht. Aber gleich, überraschend animiertes Spiel von Lugano gewesen. Gut, eben, das ist halt wieder das, wenn du Lugano schnell mal in die Verteidigungsrolle schickst, nein, beziehungsweise in die Angriffsrolle, weil sie eben schon hinterliegen, dann kommt auch ein bisschen mehr, als wenn sie halt einfach ihr Spiel aufsetzen, irgendwo den Gegner einschläfern und dann aus dem 9-1-0 machen und dann erst recht hinten zumauern.
Ja. Und auch wieder etwas, oder? Eine Partie, wo man kann sagen, mit der Chance, wenn man sie zählt, wäre ein Punkt verdient gewesen für Lugano.
Ja, das ist richtig. Wo ich finde, wenn du es schon so sagst, unglückliche, ich will jetzt nicht sagen ungerechte, aber unglückliche Resultate, mal, ich glaube, nächstes können wir sagen ungerechtes Resultat, dann ist das Königin von allen Spielen in dieser Runde gewesen, Servet gegen Sion. Hey, ich habe im Fall, also ich habe das Spiel zuerst nicht gesehen und habe einfach mal Statistik angeschaut und man sagt, das gibt's ja nicht. Es kann ja nicht sein, dass du, die zu dem Zeitpunkt, wo ich drauf geschaut habe, sie ja noch 2-0 geführt. Und, so die Aktionsbalken haben nur für Servet ausgeschlagen und zwar ins Heftigste. Und dann denkst du, hey.
Trotzdem das Gefühl gehabt, bei Servet passt nicht so viel zusammen. Sie haben zwar viel Ballbesitz, aber sie machen ein bisschen zu wenig draus. Und sie haben auch immer wieder Pech, finde ich jetzt auch. Letztes Mal der Goalie, rote Karte, die dann ausgefallen
sie
ist.
Mega Pech, das
jetzt ist. Jetzt Sautier, der sich jetzt verletzt. Also es ist, ja, also sie haben momentan auch einfach, ja, Pech, kann man so sagen. Und dann schießen die noch so schnell mal ein Goal, kommt dann noch dazu.
Genau. Also, vielleicht die Ausgangslage ist ja tatsächlich die für Servette, für die, was ich jetzt nicht mehr daran erinnere. Eben, man hat 6-1 verloren gehabt, weil man eine rote Karte noch bekommen hat gegen IB und der mit dem Ersatzgoalie gespielt hat. Und nachher, das letzte Spiel gegen St. Gallen mit diesen zwei Treffern, wo, also, man eigentlich hat schlussendlich 1 Goal weniger bekommen und 1 mehr müssen machen. Also, extrem Pech gehabt, die ganze Schweiz hat zugeschaut und jetzt das Spiel, wie gesagt, wo man eigentlich zuerst gut anfängt, vor allem mit der rechten Seite, Stefanovic hat ein riesen Spiel gemacht. Ja. Ist nachher auch ins Team von der Runde gewählt worden und das als Verlierer, das ist selten, da musst du etwas richtig gemacht haben. Falls mit einer starken Volleyabnahme, wo er auch mal wieder irgendwo einen Schuss von Stefanovic übernimmt, knapp über die Latte rein. Und dann, wie du gesagt hast, eigentlich aus dem Nichts raus das erste Goal. Hinga tankt sich rechts gegen den Sotti durch.
Ja, Sotti sieht ganz nach schlecht aus dort.
Voll. Und dann kann er einfach gehen, laufen. Wird erst an der Strafraumgrenze, kommt ihm überhaupt einen entgegen und er kann einfach locker rüberschieben auf den Stojkovic.
Ja, und der, der ihm entgegenkommt, ist der, der Stojkovic bewacht hat. Oder? Und,
Naja, aber es gäbe es nichts Einfaches und der schiebt logischerweise den Stojkovic zum 1-0. Ja, und dann weisst du natürlich bei Servette auch, okay, dann geht der Film los schon wieder. Und kurz auf Abend, du hast es vorher angesprochen, Sotti auch noch verletzt. Mhm. Und dann, ja, täglich grüßt das Murmeltier so, okay, heute haben wir Fortuna auch wieder nicht auf unserer Seite.
Ja, ein paar Chancen haben sie dann auch noch in der ersten Hälfte gehabt, habe ich mir aufgeschrieben. Aber es war nicht so richtig zwingend gewesen. Spektakulärste Szene, finde ich, ist ja noch die gewesen, wo der Stojkovic eigentlich auf einen Konter geht. Und dann vom Frick attackiert wird, wo ja schon fast bei der Mitte steht. Klar, der Verteidiger klärt dann, aber er kommt in dieser Situation und, ja, also, wenn es ein bisschen anders läuft, sieht es dann ganz, ganz blöd aus und dann bist du 2-0 hinten.
Ja, zusammen mit dem Kodlein hätte er den können klären, genau. Aber das musst du ja also auch fragen, Frick. Ich meine, bei allem Optimismus, aber, ja, wie auch immer.
Ja.
Das war noch vor der Pause gewesen.
Genau. Was man auch noch muss attestieren, ist, der Imeri wird kein Goalgetter mehr. Mhm. Habe ich mir aufgeschrieben, er hat viele Chancen gehabt, viele gute Chancen. Eine, ich glaube, kurz nach der Pause, muss rein. Das ist ganz allein, trifft den Ball nicht.
Er ist auf der linken Seite mehrere Mal ganz allein vorgekommen. Keine Ahnung, was dort, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wer das sein Gegenspiel, also beziehungsweise wer das auf dieser Position hätte müssen spielen, aber das ist extrem vernachlässigt worden. Da kann Sion sehr, sehr froh sein, dass das nicht bestraft worden ist. Eben, und weil es die Immerung war.
Hast du Scheiße am Fuß, gell? Mhm. Dann kommst du noch ein eigenes Goal über vom Sasso, wo auch wieder, also ich bin nicht ganz sicher gewesen, ob er den muss so klären, also klar muss klären, weil er steht hinten dran, ein Sion-Stürmer, er muss irgendwie etwas machen, aber das, was er gemacht hat, ist einfach auch komplett falsch gewesen.
Ja. Also es ist vorher ja eigentlich schon schön gespielt gewesen, eben. Cipriano, wo der Ball schön auf den Gürgic rauslegt, der flankt in die Mitte und dann eben, wie du sagst, ja, ob das die einzige Möglichkeit gewesen ist zum Klären, vermutlich nicht, aber ja.
Mag mich an einen deutschen Nationalspieler erinnern, der das Ding aus dieser Situation an die Latte gehauen hat und so geklärt hat. Ich glaube, es war der Mats Hummels gewesen.
Ich weiss es nicht mehr, aber wenn es einer macht, dann ist es der Mats Hummels. Deutsche, ja, absolut.
Ja. Ja, und zweite Hälfte, die ich mir notiert, war Imeri gegen Fickenscher. Mhm. Jetzt weiss ich auch, wieso dass der Fickenscher wieder im Goal steht bei Sion, weil er der Captain ist. Auch sehr gewagte Neuerung. Sehr wahrscheinlich gerade einer, der von der Bank war, dann unten ist und Captain ist. Aber klar, der Trainer sagt natürlich, das ist meine verlängerte Arme vom Spielfeld und wird schon wissen, warum. Und ja, also die Tendenz von Sion geht aufwärts. Sie haben ja dann noch das Goal bekommen, aber trotzdem, also, ja, und Glück gehabt. Definitiv viel Glück gehabt.
Ja, also, das Goal vielleicht ist ein Traumpass gewesen, links zu der Klischee, auf die eingewechselte Kie. Und der dreht sich, also nimmt den Ball in der Drehung mit, auch sehr schön gewesen. Und so 2-1, aber halt in der 93. Und dann haben sie zwar noch eine Ecke gemacht, was der Frick auch noch vorgenommen haben, aber das hätte dann, ja, das wäre wahrscheinlich zu viel des Guten gewesen, oder beziehungsweise nicht an dem Tag, so muss man sagen.
Ja, und gespannt, wo der Reis von Servette hergeht, weil Fußballspieler können es definitiv. Es ist eine sehr spannende Mannschaft, spielt guten Fußball.
Absolut.
Können wir sicher.
Bleibt das eine der attraktivsten Mannschaften, definitiv. Ja. Und es tut einem auch irgendwie ein bisschen leid zu sehen, wie viel Pech, dass man einfach auch haben kann. Aber ja, ich denke, meine Saison ist noch jung und das ist jetzt ihre grosse Base und dann nachher kommen die wieder. Wo hast du sie eigentlich getippt? Weißt du das noch bei der Prediction? Schon irgendwo oben, oder?
Ja, fünft oder viert, irgend sowas, glaube
ich. Ja, ich glaube, noch ein bisschen weiter oben. Bin mir nicht mehr sicher. Muss ich mal wieder nachhören. Ja gut, dann haben wir die 11. Runde abgeschlossen. Spannend war es. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Göpp am Mittwoch. Das heisst, wenn ihr das da hört, dann habt ihr vielleicht sogar schon das ein oder andere Resultat vom Göpp gesehen. Und gewisses, was wir da erzählt haben, ist kalter Kaffee, wenn man vielleicht über die ein oder andere Sensation redet. Wir werden es sehen. Darum machen wir schnell weiter mit dem nächsten Segment. Und das hast du vorbereitet, Fabio.
Richtig. Ja, jetzt haben wir letztes Mal über das Geld geredet, was mit dem Fußball passiert, wenn zu viel Geld drin ist. So ein bisschen das Thema, das Emotionen aufbringen, wo man, oder wie wir es würden ausdrücken, was einem hässig macht. Und da habe ich gedacht, wenn wir schon bei diesen Themen sind, nehmen wir gerade das nächste auch noch gerade dazu. Und zwar machen wir das in Form von einer Top 3. Und ich habe Oli und dem Adi die Aufgabe gegeben, die Top 3 herauszufinden von den nervigsten Spielerinnen natürlich auch. Und ja, Vornamen ausdrückt Spieler, die man nicht so mag. Das können ja verschiedene Gründe sein, wieso man einen Spieler
also hasst, oder?
Richtig. Ja, und ich bin gespannt, was da rauskommt. Beim Adi sind sicher nur Engländer dabei.
Er hat uns ja freundlicherweise aufgenommen.
Genau. Und darum würde ich sagen, Adi, du darfst anfangen.
Spielt Season Nummer 3 ab.
Hau einen raus, Adi.
Ja, dann starte ich doch gerade. Zuerst mal ja, danke für das Thema, Fabio. Cooles Thema. Mit Hass holst du mich immer ab. Habe ich immer Freude, da habe ich immer viele Emotionen dabei. Natürlich, auch wenn es aufgezeichnet ist, geht es natürlich auch bei mir das mal nicht ohne Lamentieren. Natürlich wäre die Liste ewig lang gewesen und ja, ich hätte wieder den Top 50 können anrühren. Ich habe mich müssen extrem zusammennehmen, nur mit der Top 3. Ich würde jetzt auch keine weiteren Namen droppen da, wie ihr das sonst von mir kennt. Ja, was auf der Liste bei mir sicher fehlt, ist so Grossmüller oder so ein bisschen Schnurris oder was auch immer. Oder manchmal ein bisschen Dreckler im leichten Sinn, weil vielleicht wisst ihr es auch. Also die habe ich eben sogar sehr gern. Naja, egal, um das geht es nicht. Ich fange gerade mit der Top 3 an. Meine Top 3 ist der André Muff. Also wir bleiben in der Schweiz. Geboren in der Zentralschweiz bei GC. In die erste Mannschaft gekommen, nachher zu Basel gewechselt, für Basel ein bisschen schlecht befunden worden, nachher nach Luzern ausgelehnt worden. Und, ja, man muss sagen, vor allem in Luzern habe ich natürlich versucht, ihn eigentlich gern zu bekommen, weil ich meine, ein Einheimischer, der zurückkommt, Stürmer, der auch nicht so schlechte Quote hatte in den 20 Spielen, die er gemacht hat, hat er 7 Goal gemacht. Aber mir hat er zur Weise geschaut, wie oft die Person im Abseits gestanden ist. Man sagt immer, spekuliert an der Linie, aber er hat das Abseits, glaube ich, nicht ganz so durchschaut. Ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist eine rein subjektive Wahrnehmung, null statistisch untermalt. Ich habe auch nach Luzern, hat es mich gedacht, bei GC oder bei Zürich, wo er war, hat es mich gedacht, so oft immer im Abseits gestanden. Trotzdem hat es zweimal für die Nazi gelangt. Weiss immer noch nicht, wieso. Ja, meine Top 3.
Das ist ja klar gewesen, Adi. Und Oli, dein Nummer 3.
Mein Nummer 3. Ich gehe... Ja, jetzt mache ich genau den Adi. Jetzt will ich Selle nehmen. Ich habe da 3 wirklich Hochkaliber. Ich gehe auf Deutschland. Mein Nummer 3, Mario Basler. Ich finde, also ich habe ihn als Fußballer schon eher nervig gefunden, weil er immer hat müssen mit prahlen, dass er ja gleich noch raucht und sauft und so weiter. Also wirklich so mit der Unprofessionalität auch kokettiert.
Geiles.
Ja, klar. Nein, ja, klar, man kann es so sehen als Fan. Ich habe mich gefunden, es war wie ein bisschen gesucht, ein bisschen zu simpel, ein bisschen zu billig. Er war natürlich ein guter Fußballer gewesen, ohne Frage, gerade bei Standards sowieso. Und seit ein paar Jahren, wo er nicht mehr als Spieler aktiv ist, nervt er mich im Doppelpass auf dem Sport 1. Jedes Mal, wenn er wieder kommt und irgendwelche markanten Macho-Zitate irgendwie fallen und das Publikum johlt, wie krass, dass das einer sagt. Aber das alleine bringt halt nicht allzu viel. Also, weißt, es ist ja okay, wenn irgendwo ein guter Spieler oder einer, der clevere Kommentare macht, ab und zu mal irgendwo eine provozierende Aussage bringt. Aber wenn du merkst, okay, er ist nur für das eingeladen und er bringt dann nur solche Sprüche hin, weil mehr geht offenbar nicht. Ja, nervt mich.
Hat auch mal beim FC Bayern gespielt. Wäre jetzt für mich auch noch so ein Grund.
Ja, ja. Du, es gibt tatsächlich auch Bayern-Spieler in der Vergangenheit und auch heute, wo ich nicht unsympathisch finde. Ihm hat es sicher nicht geholfen. Aber man kann ja sagen, er hat mal bei Kaiserslautern gespielt und das wäre ja wieder sympathisch. Also es ist, glaube ich, mehr er als Person.
Ja, total einverstanden.
Sehr schön. Was ist denn deine Nummer 3?
Ja, wir bleiben wieder Adi, wir bleiben in der Schweiz. Und mir auf Platz 3 ist der Serie Die. Und ich habe wirklich keine positive Sache, die mir auffällt, wenn ich an Serie Die denke. Und auch wenn ich im Stadion bin oder am Bildschirm, da kommt mir einfach das kalte Kotzen, wenn ich dem zuschaue. Immer zu
Rustikal. Eine gewisse Härte.
Ja, immer
zu gesunde Härte.
Gesund ist definitiv nichts an dem, was er spielt. Er ist immer zu hart. Dazu kommt natürlich eben, in der letzten Zeit wieder negativ aufgefallen, hat er beim Spiel Sion gegen Luzern den Diaye verletzt mit einer völlig unnötigen Aktion am eigenen 16er Rand aussen. Also eben, geht völlig unbedacht in die Zweikämpfe. Ich finde, das ist spielerisch.
Ich meine, es war sogar bei der Mittellinie gewesen, aber ja. Völlig Gefahrensituation, ja.
Genau, und dann eben auch seine spielerische Attitüde. Also schießt immer alle Leute zusammen und ja, der kommt ja noch Sahnehäubchen oben drauf, gell? Hat er ihm mal einen Balljunge noch gurfiegt. Also, das kannst du einfach nicht machen als Fußballer für dich. Ja, meine Nummer 3.
Okay, gerechtfertigt. Und so dann, abgenickt.
Kommen wir schon fast zum 1. Nehmen wir noch das 2 mit und Adi, let's go!
Ja, meine Nummer 2 ist der Jens Lehmann, ehemaliger deutscher Nationalgoalie. Auf der Insel war er der Mad Jens gsi. Ein paar Beispiele, wieso ich ihn wirklich so scheiße finde, ist bei Stuttgart zum Beispiel, wo der Sailovic seine Schuhe verliert auf dem Feld, rennt er raus, nur um die Schuhe zu holen und rührt ihn weit weg. Ist einfach schlicht unsportlich. Ist ein sehr schlechter Verlierer gsi, hat auch schon Fotografen umgerempelt aus dem Weg, aus dem Stadion raus, hat auch schon einem Fan Brille aus dem Gesicht gerissen. Auf der Insel eben, wie gesagt, Mediens, unter anderem wegen Aktionen wie, wo sie hätten können Meister werden in der unbesiegbaren Saison von Arsenal, hat er nichts Besseres gewusst, als im Derby einen Gegner am Kopf zu packen bei einem Eckball, was dann eigentlich Penalty gegeben hat, wo dann nachher dazu geführt hat, dass sie nicht gerade Meister geworden sind. Ist am Schluss nicht so schlimm gewesen, weil sie es trotzdem geschafft haben. Und sportlich muss man sagen, hat es ein, zwei Mal auch Einfluss gehabt, dass er so eine kurze Zündschnur gehabt hat. Das ist zum Beispiel beim Champions League Final 2006 gewesen. Hat er nach 16 Minuten schon rot bekommen wegen einer Notbremse. Kann passieren aus meiner Sicht. Schlimmer ist eigentlich gewesen, was nachher passiert ist. Er hat dann alle müssen kritisieren, außer sich selber. Hat der Schiri kritisiert, Barca-Spieler, dass die den Schiri bedrängt haben und rot gefordert haben. Und das Schlimmste eigentlich noch, er hat den Ersatzgoalie Almunia kritisiert gehabt, dass ihm seine Körpersprache nach dem 2-1 nicht so super gewesen ist. Macht man einfach nicht. Ist dann auch eine Zeit gewesen, wo der langsam seine Zeit auch bei Arsenal zu Ende gegangen ist. Neben dem Platz, ja, Steuern hinterzogen, eben gehört, glaube ich, wirklich dazu. Und als letztes wirklich das Fiasko, so ein bisschen um Dennis Sogo gewesen, wo er ihn als Quotenschwarze bis Sky bezeichnet hat. Und statt sich dann, wenn schon, sauber zu entschuldigen, ist noch eine Aussage von ihm gekommen. Ein Schwarzer, der Quote bringt, das ist doch eigentlich etwas Positives. Also für mich nur ein Idiot und daher verdient auf Platz 2.
Ja, kann ich verstehen.
Grosse Nummer, sehr
mal
gut.
Mal schauen, was der Oli bringt auf dem 2.
Ich muss gleich noch sagen, Adi, also Jens Lehmann, absolute Hassfigur, definitiv. Also einfach auch 1, 2, 3 Stufen drüber. Natürlich, wenn du Deutschland geil findest, dann hast du natürlich noch Erinnerung an die EM daheim, die WM daheim, seine Zettelgeschichte und Elfmeter und alles und so, aber das ist der hört sich nicht ziemlich schnell mal auf. Aber du hast nach meinem Nummer 2 gefragt.
Richtig.
Jawohl, und du hast vorher FC Bayern angesprochen, jetzt komme ich zu einem, der definitiv weg seiner Zeit im FC Bayern bei mir auf dem 2 steht, Hasan Brazzo Salihamidžić. Du siehst, ich habe ein bisschen mehr die ehemaligen Fußballer hier verwünscht. Ich bin irgendwie recht geschmeidig unterwegs.
Ist ein bisschen älter als mich.
Ja, das ist ein Grund. Ehemaliger bosnisch-herzegowinischer, wie sagt man, einfach bosnischer Nationalspieler. Seit einigen Jahren, als Spieler ist mir relativ egal gewesen. Hat er jetzt nicht gross die Strick verrissen, die mich jetzt irgendwo hat berührt. Aber seit er Sportchef ist beim FC Bayern München, geht er mir richtig, richtig auf Senkel. Lang war er eher ein bisschen lächerlich neben dem grossen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gewesen und einfach so ein bisschen Schosshündchen, der mitgelaufen ist und ab und zu mal ein bisschen gekläfft hat. Und jetzt in letzter Zeit wird er mehr und mehr, fällt er auf mit irgendwelchen übertrieben aggressiven Kommentaren gegen andere Spieler oder Spieler aus anderen Mannschaften. Wenn sie jetzt gerade die Beschuldigung vom Reus, dass er bei einer Verletzung früher aus der Nazi abgereist ist und so weiter. Du würdest sagen, braucht es alles nicht. Denn, seine Personalpolitik ist definitiv alles andere als glücklich in den letzten Jahren beim FC Bayern. Also, dass sie so stark sind, hat praktisch nie mit neuen Spielern zu tun, die er geholt hat, sondern es sind eigentlich seit 5-6 Jahren immer noch die gleichen Kräfte, die dort wirklich den Unterschied ausmachen. Und vor der Reus-Geschichte, die ich gerade gesagt habe, ist noch die Trennung von Hansi Flick, die er zu verantworten hatte. Wo er, so, dann nimmt man es zumindest, Personalpolitik ohne die Absprache mit dem Trainer gemacht hat und dort dann auch einen sehr guten Trainer nachher vergrault hat und nach aussen trotzdem irgendwo in einer Überheblichkeit selbstzufrieden wirkt, wo mir sehr, sehr unsympathisch ist.
Ich weiss schon, wenn wir mal einen Top 3 von den nervigsten Sportchef werden durchnehmen, wer das bei dir
das ist gut. Ist.
Ich muss ganz ehrlich sagen, als Spieler habe ich das Ali Hamidžić jetzt nicht wirklich als unfair oder sonst irgendwie wahrgenommen. Er ist immer einfach egal gewesen. Bei Wolfsburg hat er mal gespielt, meinte ich. Aber ist jetzt auch nicht wirklich der riesen Fußballer gewesen. Ja.
Nein.
Aber als Sportchef oder als ehemaliger Fußballspieler absolut, kann ich mit dir in einig eine Nervensäge.
Jetzt bin ich aber gespannt auf dein zwei.
Meine Nummer zwei, das zusammengefasst, unfaire, dreckige Attacken, Arroganz, auf einem am Boden liegenden Spieler eintreten oder kurz Pepe.
Willst du noch nicht sagen?
Oder wie schon der Gary Lineker gesagt hat, Pepe is such a dick. Und wenn er das sagt, dann ist es so. Ich habe seine Karriere nicht wirklich verfolgt, weil da würde ich mich nur aufregen. Er hat bei Real Madrid gespielt, jetzt spielt er, glaube ich, beim FC Porto, wenn er noch spielt. Aber ist halt immer so in diesen grossen Partien, auch in der portugiesischen Nationalmannschaft noch dabei gewesen. Und ich habe das Gefühl gehabt, er hat nicht können shooten, er hat einfach auf alles treten, was sich bewegt hat.
Ja, ist auch häufiger so ein bisschen als Pitbull auch gebraucht worden von den Trainern.
Ja, voll.
Also man hat gewusst, dass man das an ihm hat. Und das, ja,
genau, wie er es dann umgesetzt hat auf dem Platz, ist ja seine Art und Weise. Ich habe mal gelesen, er sei sehr sensibler Spieler neben dem Platz, aber ich sehe ihn nur auf dem Platz. 13 rote Karten, glaube ich, sind definitiv zu wenig gewesen, so meiner Meinung nach. Und irgendwie in einem Klassiker ist mal ein Messi unabsichtlich auf die Hand gestanden, also einfach so als Aktionen und eben provoziert die ganze Zeit. Und, ich konnte einfach nie mögen, der nervt. Ich bin froh, dass ich nie gegen ihn müssen shooten.
Ja, die Chance ist schon da gewesen, oder was?
Man weiss nicht, oder? Man weiss ja nie.
Aber das kann ja noch kommen.
Ja, und jetzt Trommelwirbel für unsere Nummer 1. Der Adi darf wieder anfangen.
Ja, auf dem ersten Platz ist für mich ganz klar, da habe ich nicht eine Sekunde überlegen müssen, ist der Neymar. Man muss sagen, rein sportlich, und wenn man die Statistik anschaut, ist er bei allen Clubs sehr gut gewesen. Quote, eben, er hat bei Barcelona zum Beispiel 186 Spiele gemacht, gleich viele Punkte gemacht, Scorerpunkte. Und das sieht ähnlich aus bei PSG und auch bei Santos schon. Von dem her kann man sportlich wenig dagegen sagen. Aber man muss sagen, also er hätte, glaube ich, eher müssen Theaterschauspieler werden. Die ganzen Schwalben, die gehören einfach nicht dazu, hat er nicht nötig. Bei Barca hat er schon ganz am Anfang hat er sich irgendwie über gewisse Leute lustig gemacht oder Gegner ins Lächerliche gezogen, wo dann auch Xavi mal hingestanden ist und gesagt hat, hey, so nicht. Dann hat er Zoff mit dem Cavani bei Paris gehabt, wo so um einen Penalty im Cup-Final gegangen ist. Dann, ich bin nicht sicher, ob es der Cup-Final war, ich glaube, es war ein anderer, hat er einem gegnerischen Fan noch ins Gesicht geschlagen, nachdem er sich lustig gemacht hat, nach der verlorenen Cup-Final-Niederlage. Ja, neben dem Platz hat es leider auch unschöne Sachen gehabt, eben Steuerhinterziehung, das, ja, eben, ist ein bisschen anwohl geworden, leider. Aber es hat auch Vergewaltigungsvorwürfe gegeben. Und sogar Zico und Pele haben dann gesagt, er sollte sich doch einfach ein bisschen mehr auf Fußball konzentrieren. Ja, man muss sagen, eben, guter Spieler. Für mich aber auch, wenn man es sportlich anschaut, er macht nicht einmal die Hälfte des Spiels seit irgendwie mehreren Jahren. Für mich daher kein Top-Spieler und zu Recht nie irgendwie Ballon d'Or geholt.
Schön. Und jetzt bin ich natürlich mega gespannt, was du mitgenommen hast, Oli.
Ja, mein Nummer 1 geht zurück in die Schweiz und nenne mich undifferenziert, weil ich mache es jetzt aufgrund von einer Aktion, mache ich jetzt das fest und mache mein Nummer 1. Und du früher schon mal die Hände, weil du Angst hast, dass ich dir jetzt dein Nummer 1 wegnehme. Ricardo Cabanas.
Nein!
Nicht deine?
Nein.
Ah, sehr gut. Also, und ich glaube, ich muss es gar nicht mehr sagen, weil es weiss jeder, welche Aktion das es war.
Komm jetzt, so einen am Boden bliebenen jungen Bursch.
Ja, richtig. Nach dem 2-1 Sieg gegen Luzern war das. Man hat ja noch gewonnen und der Schiedsrichter geht in die Katakombe und er hat dort nicht gespielt, ist verletzt gewesen oder gesperrt, ich weiß nicht. Verfolgt mit der Kamera hinten dran, zu seinem Unglück, verfolgt der Schiedsrichter durch die ganze Gang, bis sie wirklich ihre Dings sind, und lärmt ja, das ist der Rekordmeister, das ist GC, der Rekordmeister, das ist die Super League vom Rekordmeister. Es gibt Leute, die sagen, mir, ich hätte genug Zürich-Einschlag, aber ich kann wirklich das Zürich-Deutsch von ihm nicht nachmachen. Du weißt gar nicht, um was es geht. Wir geben alles für den Club und du legst mir ein bisschen Respekt. Also, weißt du, Arroganz habe ich echt, glaube ich, auf einem Fußballplatz oder neben einem Fußballplatz nie eine größere Packung gehört als in dem Moment. Und ich müsste sagen, hey, Kollege, ich weiß also nicht.
Als fünffacher Weltfußballer und Ballon d'Or-Gewinner und so, darfst du natürlich, also von mir aus gesehen, darfst du so eine Aussage auch mal machen, oder?
Ja, das ist er aber nicht. Das ist auch GC nicht. Und ich glaube, ganz vielen ist, wo der GC ein paar Jahre später abgestiegen ist, genau der Satz immer wieder im Kopf aufgekommen. Und ja, nicht, dass das entscheidend ist für GC oder für ihn, aber sympathietechnisch hat er, glaube ich, weder sich noch seinem Verein wirklich einen Gefallen da. Aber es hat einfach ein bisschen gezeigt, auch wie GC in diesen Jahren wahrscheinlich ein Selbstverständnis auch in der Chefetage und in der Garderobe gepflegt hat. Und das ist natürlich das kalte Graus für jeden Fan von einem anderen Verein gewesen.
Ja, eine gute Wahl. Definitiv. Auch einer, der recht nervt.
Ja, wahrscheinlich gäbe es noch andere Stories. Ich habe es jetzt auf das aber reduziert.
Ja, natürlich. Und man kann ja auch ein bisschen recherchieren in der heutigen Zeit selber. Wenn man will, noch ein paar Leichen finden, dann findet man die auch, glaube ich. Zu all denen, die wir jetzt gewählt haben, finden sehr wahrscheinlich noch ganz andere Stories. Ja. Und wenn wir so dabei
hast
sind.
Hast du auch noch eins?
Auf mich, vom Nummer 1, ist der Wahr. Nein, natürlich nicht. Wenn man vorher schon ein bisschen zugelassen hat, was ich gesagt habe, und wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich wirklich so ein bisschen die Bayern einfach nicht so mag. Und wenn dann noch einer der gespielt hat, wo so ein bisschen die Fußballregeln mit den Füßen getreten hat und sonst auch nicht gross wirklich viel gemacht hat, dass seine Sympathiepunkte auch sonst könnten gesteigert werden, dann gehört er absolut aufs Eis. Und bei mir ist es der Frank Ribéry. Und ich habe mich echt gefreut, wenn der Amix geflogen ist, also wenn er eine rote Karte bekommen hat, habe mich so echt gefreut, weil was der eins abgezogen hat, was ich mitbekommen habe, was ich ein bisschen recherchiert habe, das sind Beleidigungen gegen Mütter nur das Einfachste gewesen auf dem Platz und eben seine Tätlichkeiten, seine Nicklichkeiten, wo er ist so viel Mal davor gekommen und einfach die Schiri hat nichts gemacht und ja. Ich will gar nicht wissen, wie viele Ohrfeigen er in seiner Karriere verteilt hat. Das sind etliche gewesen. Total unsportlich, total daneben. Er hat es so nicht nötig gehabt, weil er ist so ein guter Fußballer gewesen. Mhm. Aber ich merke, ich rede mich da wirklich in Rage. Und Es geht einfach nicht. Klar, sehr wahrscheinlich auch bei anderen Vereinen, aber er hat dann halt bei Bayern und das hat er so zementiert, das Statement. Und dann ist noch die ganze Geschichte gekommen mit dem Fleisch, das er gegessen hat, für keine Ahnung wie viel, mit dem Goldstreu-Ding. Er hat sich eben, er hat
einfach. Ich bin auch mal dort gegessen in dem Restaurant. Völlig crazy. Aber ich kann jetzt ja, ein tiefes Fleisch gehen.
Top 3 von den nervigsten Podcaster ist der Oli definitiv jetzt auch dabei.
Entschuldigung. Ja. Ich gebe dir völlig recht, Ribery. Aber ich glaube, um das Segment abschließen, müssen wir gleich noch ganz schnell irgendwie so etwas grundsätzlich klären. Weil wir haben jetzt recht viele Spieler genommen, die so ein bisschen pointiert sind, sprich, die ein bisschen auffallen, die nicht so allglatte 0815-Typen sind. Man könnte meinen, dass wir grundsätzlich etwas gegen sättige Spieler haben, aber das ist ja wahrscheinlich nicht so bei dir, oder?
Nein, natürlich nicht. Und es gibt ja Brisanz und es gibt Pfeffer, oder? Also das braucht der Fußballer auch. Aber für mich hat dann einfach die Brisanz und Pfeffer eine gewisse Limite und die ist bei mir, bei diesen drei, ist es drüber. Und darum sind die bei mir auf diesen Platz 1, 2 und 3.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich mag die absolut nicht, die ich jetzt gesagt habe und viele von euch auch nicht. Aber letztendlich macht das der Fußball ja auch ein bisschen aus. Also ich bin sehr, sehr gerne in einem Stadion gewesen, wenn meine Mannschaft gegen einen Cabanas gespielt hat. Weil dann natürlich, bin ich on fire gewesen und dann habe ich eine richtige Freude gehabt, wenn der runtergeholzt worden ist, was jetzt auch eine sehr sportliche Aussage ist von mir. Aber ich meine, weißt du, so Zeug macht es ja dann irgendwo auch. Also bitte bleibt auch so dort draussen, oder beziehungsweise es gibt ja fast keine mehr solche Spieler. Aber ja, es ist dann natürlich auch. Sie nehmen es ja in Kauf in der Regel auch.
Ja, aber bleibt bitte einfach legal.
Ja,
das
ja.
Das finde ich, oder? Okay. Wenn es halt einfach über das Reglement hinausgeht und also Urfeige haben einfach definitiv nichts zu suchen auf dem
Fußball. Nein, und absichtliche, also beziehungsweise grosse Verletzungen in Kauf nehmen, wenn sie die das mehrere Mal gemacht hat und so weiter, das ist klar, das ist eine andere Geschichte. Also, aber ja, ein bisschen provozieren am Mikrofon oder so, okay, komm, ist okay.
Nein, also, das dann, ist auch, absolut. Und ich glaube, Frank Ribery hat in seiner Fußballerlaufbahn einen Haufen müssen einstecken, dass so einer dann auch austeilt. Aber mir ist dann halt wirklich nur das Austeilen ist mir dann im Sinn gekommen. Und von dem her, ja. Nein, die braucht es. Braucht Typen im Fußball. Haben wir auch schon diskutiert, definitiv.
Männer mit Schnäuz, ganz genau.
Gut. Ja, wieder sehr, sehr coole Runde gewesen, muss ich sagen.
Ja, kleine, aber gute Runde. Und eine Runde nehmen wir jetzt noch. Aber das jetzt ohne das Mikrofon nebendran, würde ich sagen, darum verabschieden wir jetzt mal uns von all unseren Hörern und wünschen eine schöne Woche. Gute Göpp-Woche.
Ja, genau, viel Spass mit dem Göpp. Hoffen, dass es die eine oder die andere Überraschung gibt.
Ja, einfach nicht die falsche, bitte.
Ansichtssache.
Oh ja. Ja. Wir machen jetzt so keine weitere Aussage, weil eben, die meisten werden es ja vielleicht erst hören, wenn es schon gespielt ist. Wir können uns nur blamieren hier. Darum würde ich sagen, allen eine gute Woche. Macht's gut, tschaußen und bis bald.
Ciao, ciao.